herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. 1945, ein Jahr zwischen Katastrophe und Neuanfang. Die Deutschen schicken ein letztes Aufgebot an jungen Männern in die Schlacht. Die Alliierten rücken näher, im Mai die Kapitulation. Menschen kriechen aus Ruinen. Der Alltag geht weiter, doch die Welt ist eine andere. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes 1945 hat der preisgekrönte Produzent und Autor Volker Heise eine eindrucksvolle und berührende Dokumentation gedreht und eine Chronik geschrieben, über die gerade jetzt in diesen politisch aufgeladenen Zeiten zu reden lohnt. Und das machen wir. Herzlich willkommen, Regisseur, Autor und Produzent Volker Heise. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Volker Heise, 1945 und auch 1933, über das Sie ja auch einen Film gemacht haben, das scheint uns immer so weit weg. Mhm. Trotzdem, was haben Sie in diesen Tagen gedacht? Ist es vielleicht näher, als wir immer denken?
Also ich finde es immer schwierig, wenn man die Gegenwart mit der Vergangenheit vergleicht. Was man überhaupt nicht machen kann, ist, dass man sagt, okay, das war 1933 so, ja, und das nehmen wir jetzt als Blaupause und legen das auf die heutigen Ereignisse. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ne? Also es gibt, glaube ich, einen Satz von Jakob Burckhardt, sagt man, er sei von Jakob Burckhardt, also nageln Sie mich nicht drauf fest, ja. der sagt, also von der Geschichte kann man nichts lernen, aber man kann weise werden. Und ich glaube, der Satz hat so seine Richtigkeit.
Ja, die Frage ist, ob diese Weisheit im Moment so durchkommt. Weil wir haben ja erlebt diese Woche, dass etwas, was viele als Tabubruch, als Einsturz der Brandmauer bezeichnen, der mögliche Kanzler Friedrich Merz organisiert sich Mehrheiten rechts außen bei der AfD. Hätten Sie das überhaupt für möglich gehalten vor ein paar Wochen? Sie sind ja auch Politologe.
Ja.
Hätten Sie?
Ja.
Oh, okay.
Sie wollen wissen, warum.
Ja, gerne.
Nein, also weil das natürlich im Moment eine Situation ist, wo alle innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, nach einem Weg suchen, wie es weitergeht oder wohin es überhaupt gehen soll. Und dann gibt es eben extreme Positionen und manchmal neigen Menschen zu extremen Positionen. Also in so einer Situation, wo sie nicht weiter wissen und dann sagen, so jetzt Kopf, Augen zu, Kopf durch und los geht's.
Wie beunruhigt sind Sie? Bei allem, was Sie geschichtlich wissen?
Sehr.
Das Jahr 1945 ist heute unser Thema. Der mehrfach preisgekrönte Regisseur und Autor Volker Heise ist tief in die Archive gestiegen und hat darüber einen aufwendigen Film gemacht und einen berührenden Bestseller geschrieben. Laura Neumeister stellt sie vor.
Geschichten erzählen, Geschichte dokumentieren. Facettenreich und multidimensional.
Sie lassen nicht eine Sekunde aus. Alles wird gefilmt.
Der Regisseur Volker Heise ist ein Meister darin, Materialberge zu sichten und zu ordnen. Hat ein Händchen für intensive Recherchen, scheinbar unmögliche Projekte.
Wir planen das Unplanbare. Also es ist eine Organisation von Anarchie.
Dazu seine eigene Neugierde und ein einmaliges Gespür für spannende Perspektiven.
Zu sehen, wie leben die eigentlich, wie organisieren die ihr Leben, welche kulturellen Hintergründe haben die, wovon träumen die? Was machen die den ganzen Tag eigentlich? Ja? Und deshalb glaube ich, dass Alltag immer spannend ist. Ja? Man muss nur genau hingucken.
Und hingucken lohnt sich. Seine Filme preisgekrönt, seine Bücher Bestseller. Auch sein aktuelles Buch bietet nie dagewesene Einblicke in das geschichtsträchtige Jahr 1945. Regisseur und Autor Volker Heise.
Und einer, der gerne lacht, offensichtlich. Sehr schön.
Ja, wo haben Sie denn das Material?
Ja, wir haben auch Archive. Nicht nur Sie sind in Archiven, auch wir sind in Archiven, wenn Gäste wie Sie kommen. Aber was wir gerade gesehen haben, macht ja viel Lust auf mehr großartige Dokumentationen, große Preise, die Sie schon für Ihre Arbeit bekommen haben. Einige Zuschauer erinnern vielleicht auch noch Gutshaus 1900 oder 24 Stunden Berlin. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber was reizt Sie generell an Geschichte?
Oh, ich glaube, Geschichte ist ja einfach der Ort, von dem wir herkommen. Nicht? Also und dann, seit meiner Kindheit so, fasziniert mich das einfach. Ja? Woher kommen wir eigentlich und wie sind wir die geworden, die wir heute sind? Und ich glaube, das ist so eine Grundfrage, die hat mich schon immer umgetrieben. Und dann hat man ja so Lieblingsereignisse in der Geschichte und Lieblingsereignisse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja, aber oder sagen wir mal Zeitabschnitte, die einen besonders interessieren und auf die gehe ich dann immer zu. Und das ist so für mich eigentlich deutsche Geschichte seit 1870.
Also mehr oder vor allem weniger. 20. Jahrhundert. Ja. Nun ist ja aber schon unheimlich viel geschrieben worden und auch sind auch schon viele Filme gedreht worden, gerade auch über die Zeit. Warum geben Sie sich damit nicht zufrieden? Warum haben Sie das Gefühl, da kann ich noch mehr rausholen und vielleicht noch eins draufsetzen?
Also bei 1945 ist es, glaube ich, sind es zweierlei Dinge. So Einmal ist, da wird das ja auf zwei geteilt erzählt, nämlich immer bis zum Kriegsende und ab, was ja oft als Nullpunkt erzählt wird. Nicht? Und ich habe mir aber gedacht, eigentlich ist ja das Interessante zu sehen, wie funktioniert das beide eigentlich zusammen. Nämlich das Jahr geht ja weiter, als der Krieg zu Ende geht, die Menschen leben weiter, also der Alltag geht weiter. Und gleichzeitig ist das Jahr aber voller Brüche. Mhm. Und das war so das, was mich am meisten daran interessiert und auch fasziniert hat, als wir dann in die Dokumente gegangen sind. Das ist so das eine. Und das Zweite, was an diesem Jahr zu erzählen ist, ist, dass wir das jetzt oft oder in den letzten Jahren oft durch Zeitzeugen gemacht haben. Mhm. Ja, also Leute, die sich erinnern, die Zeitzeugen sterben aber. Also es gibt nicht mehr so viele, die sich wirklich daran erinnern. Auch nicht viele, die aktiv damals dabei waren. Mhm. Und das heißt, die einzige Chance, die sie dann haben, ist in die Archive zu gehen und dort zu gucken, irgendwie, was haben eigentlich die Leute, die damals gelebt haben, gesehen und darüber gedacht und was haben sie notiert. Und das war dann der Ansatz, zuerst für den Film und jetzt für das Buch.
1945 schauen Sie sich wirklich von Silvester bis Silvester an. Mhm. Also Silvester 24, genau. 44, 45, 45, mhm. 46. Was ist für Sie das Überraschendste, wenn man auf dieses Jahr schaut?
Das ist schon die Kontinuität. Also man denkt ja immer, das ist wirklich so ein krasser Bruch. Mhm. Ja, also 8. Mai, so in Berlin ist es der Bruch. Und, aber der Bruch fand ja überall in Deutschland statt. Manchmal am 1. Januar und manchmal am 27. Februar und bei anderen am 14. April. Also genau dieser Bruch von Krieg ist, Frieden ist da. Also die Waffen schweigen einfach. Es sind, ein Zeitzeuge hat gesagt, dass auf einmal Ruhe war. Mhm. Ja, also Ruhe. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl nach diesem Schlachtenlärm, Ruhe. Und das fand überall zum anderen Zeitpunkt statt in Deutschland. Und unter diesem Bruch oder diesen vielen Brüchen aber läuft der Alltag weiter. Also die Leute müssen ja weiter aufstehen, essen, Wasser holen, alles. Mhm. Ja. Und diese Gleichzeitigkeit, Bruch und Kontinuität, ja, die ist wirklich faszinierend.
Mhm. 45, das Besondere ist ja in Ihren Dokumentationen und auch im Buch, dass Sie die Zeit aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Multiperspektivisches Erzählen, ja, also wichtig ist das, glaube ich, weil ich habe immer gesagt, wir haben angefangen als Team, also zuerst für den Film zu recherchieren. Mhm. Und wir haben uns immer gefragt, wonach recherchieren wir eigentlich, wen suchen wir? Suchen wir bestimmte Leute oder unbestimmte Leute? Und ich habe immer gesagt, wir müssen eigentlich auch nach denen suchen, nach denen wir gar nicht suchen wollen. Wir müssen die finden, die wir nicht finden wollen. Und müssen einfach so ein breites Netz erstmal auslegen, um zu gucken, ja, was könnte interessant sein und was spricht zu uns, ja. Und für mich war es auch wichtig, irgendwie aus mehreren Perspektiven zu erzählen, weil Geschichte wird ja auch aus mehreren Perspektiven erlebt. Es ist eben was Unterschiedliches, ob Sie ein Wehrmachtssoldat sind oder ein Häftling in einem KZ. Ja, es ist was Unterschiedliches, ob Sie in der Etappe sind oder ob Sie an der Front sind. Es ist was Unterschiedliches, ob Sie jemand sind, der zu Hause ist und ein Bauer, der vielleicht gar nicht so viel von mitkriegt, weil er irgendwo in der Provinz ist und die Schlachten an ihm vorbeilaufen. Oder ob Sie im Keller eines Hauses sitzen in einer Großstadt, das gerade bombardiert wird. Also das sind viele Perspektiven und jede dieser Perspektive hat ja ihre eigene Wahrheit. Und ich glaube, ein richtiges Bild ergibt es erst, wenn man all diese Perspektiven oder so möglichst viele Perspektiven zusammenbringt zu so einer Art Wimmelbild auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu einer Collage, die dann zum eigenen Bild wird. Das ist immer so meine Denke
dabei. Wir können uns das ja mal anschauen, wie Sie das im Film gelöst haben, eben dieses Mosaik im Grunde aus ganz vielen Perspektiven und Stimmen.
2. Januar. Wieder ins Geschäft. Hier geht dann das Erzählen los, wie besoffen jeder so zu Silvester war. Abends mit Kurt ins Kino, ins Ufer, am Alex. Wir haben Opfergang gesehen, mit Christina Söderbaum und Karl Radatz. Ich glaube, es ist besser, wenn man die Wasser geht. Januar. Fliegeralarm von 11:45 bis 12:15. Es hat mächtig gebumst und war wieder ein schwerer Angriff.
Die Reichshauptstadt wurde von 40 schnellen Bombern angegriffen. Sie flogen stark aufgelockert über das Stadtgebiet. 12 Tote, 23 Verletzte, 1.324 Obdachlose.
Ja, erstaunlich finde ich hier der Fliegeralarm, der Bombenangriff und da der Kinobesuch.
Ja.
Und alles zur gleichen Zeit, mehr oder weniger. Zeit.
Genau. Also, ja, ich glaube, so etwas, was wir uns heute vielleicht nur schwer vorstellen können, ist ja der Moment, wenn der Krieg zum Alltag wird. Mhm. Also wenn da nichts Besonderes mehr ist, sondern einfach Alltag. Und wir haben viel aus Tagebüchern, aus Tagebüchern herausgearbeitet. Also ich habe Tagebücher verwendet. Das war jetzt ein Tagebuch von Brigitte Eike, 16 Jahre alt, zu Beginn des Jahres 45. Kaufmännische Lehre. Die hat eigentlich nichts anderes im Sinn, als ins Kino gehen, Jungs zu treffen, tanzen zu gehen und zu feiern. Ja, das ist ja auch richtig mit 16. Und es ist nur in einer Zeit, in der das relativ schlecht möglich ist und vielleicht sogar unmöglich. Ne? Und sie will das aber unbedingt. Und das ist so eine,
hier sehen wir sie auch.
Genau. Mhm. Und das ist so auch so eine Sache, das, was ich besonders an ihren Tagebüchern faszinierend fand, dass sie eben so ungeschönt erzählt hat. Mhm. Ja? Also die hat nicht für die Nachwelt geschrieben, wie die meisten Künstler oder Professoren. Die schreiben ja in diesem Gewissen, also in dem Wissen, irgendjemand kommt jemand und für den schreibe ich das, also für die Nachwelt. Das hat sie nicht getan. Sie hat einfach geschrieben, wie es so war. Und dann schreibt sie immer, ich gehe ins Kino und jetzt kommt der Luftangriff und gegenüber sind 12 Tote und ich gehe ins Kino.
Ich glaube, die Kunst ist aber auch so, jemanden überhaupt zu finden, so ein Tagebuch zu finden und auch andere Stimmen zu finden. Ja. Wie Sie das gemacht haben, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt stellen wir Ihnen erstmal eine sehr engagierte Geschichtslehrerin in Mecklenburg-Vorpommern vor. Seit mehr als 25 Jahren macht sie Geschichte für ihre Schülerinnen und Schüler erlebbar, damit das Grauen, aber auch die Opfer nicht vergessen werden. Dimitri Paul hat sie getroffen.
Über die jüngste deutsche Vergangenheit aufklären. Das hat sich die Lehrerin Petra Klavitter zur Lebensaufgabe gemacht. Wir begleiten sie auf den Lazarettfriedhof im Gelbensande bei Rostock. Hier liegen Soldaten und Opfer des NS-Regimes begraben.
Das erste Projekt, was ich mit meinen Schülern absolviert habe, also hier hat das, die ganze Projektarbeit angefangen und ich wohne hier in dem Ort und es ist schon besonders, wenn man hier an diesem Projekt regionale Geschichte mit realisieren konnte bzw. aufarbeiten konnte. Und bis heute pflegen wir also auch mit Schülern den Lazarettfriedhof und das ist schon ein ganz besonderer Ort.
Alljährlich werden zum Beispiel die Grabsteine geputzt und der Rasen vom Laub der umliegenden Bäume befreit. Während Petra Klavitters freiwillige Arbeitsgemeinschaft geht, kann Geschichte abseits von Schulbüchern lernen.
Schüler begreifen, dass Geschichte überall stattfindet, also auch in ihrer Region. Es gibt Geschichten, also überall. Und das macht es besonders emotional und ja, besonders anschaulich auch, dass sie hier vor Ort Geschichte erleben können.
Die Projekte der AG sind ganz unterschiedlich. Es entstehen Filme, Podcasts, Radiosendungen. Schon seit 25 Jahren. Gerade wird für die Jubiläumsfeier geprobt. Es soll einen Rückblick geben, was wurde bisher alles auf die Beine gestellt. Beispielsweise eine Graphic Novel, gezeichnet von Mariella Stefko.
Miriam Brudermann ist eine Jüdin, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Unter anderem wurde sie von Mathilde Böckemann in der Nähe von Greifswald in einem kleinen Dorf, das heißt Pustow, aufgenommen.
Das Schicksal der 1930 geborenen Miriam Brudermann berührt.
Also bestimmte Seiten fielen mir auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Ich habe da auch sehr lange gebraucht, einfach weil es ein emotionales Thema war. Vor allem in Bezug auf die Befreiung der Roten, durch die Rote Armee. Was Miriam da erlebt hat, ist wirklich grausam. Und ja, das war für mich persönlich auch einfach sehr schwer umzusetzen.
Einer der Befreier versuchte, die Jugendliche zu missbrauchen. Bedrückende Themen. Die Schule fördert diese schwere Arbeit.
Also da haben wir Rückenstärkung ohne Ende. Also es wird schon gesehen, dass es eine tolle Projektarbeit ist, auch tolle Schüler sind, die daran arbeiten.
Für ihre Projekte wurde die AG schon mehrfach ausgezeichnet. Wir sind zurück auf dem Lazarettfriedhof. Er liegt 10 Minuten mit dem Auto von der Schule entfernt und ist auch deshalb für Petra Klavitter ein emotionaler Ort.
Ich hab vorhin auch gesehen, nochmal nachgerechnet, so, die jüngsten Opfer hier sind 19 Jahre gewesen. Ist praktisch so alt wie die Schüler, die die Schule verlassen. Also sie sind in der Regel ja 18 Jahre, ne, manche 19. Und da ist das Leben schon vorbei gewesen. Ne? Also die konnten ihr Leben gar nicht leben. Und um welchen Preis haben sie ihr Leben verloren? Das ist eben immer die Frage. Und was wünsche ich uns und was wünsche ich also unserer Familie, was wünsche ich den Kindern, den Schülern, was wünsche ich den Eltern der Kinder, was wünsche ich uns generell, ne? Also Frieden.
Ja, ganz tolles Engagement, ne, von der Lehrerin, aber auch von den Schülern und Schülerinnen. Dieses Erinnern, Herr Heise, wie wichtig ist es?
Erinnern? Mhm. Ja, ist auf mehreren Ebenen wichtig. Also erstmal für einen selber, sich selber zu erinnern. Zweitens ist es, glaube ich, sich zu erinnern, ja, welche Geschichte hat dieses Land, nicht? In welchem Kontext steht das? Also ich glaube, ohne so eine Erinnerung kommen wir auch nicht klar, hat man auch keinen Kompass, glaube ich.
Mhm. Ja. Wir sind jetzt in einem Archiv.
Ja.
Da müsste Ihnen gerade irgendwie, müssen Sie ganz viele Erinnerungen haben an die vielen Zeiten, die Sie in Archiven verbracht haben, ja, um Ihre Filme und das Buch zu recherchieren. Ich nehme an, die sehen aber heute nicht mehr so aus, da wo Sie arbeiten. So, ne? Sie sitzen wahrscheinlich vorm Computer und alles ist digitalisiert. Oder wie funktioniert das?
Nee? Manchmal sieht es schon auch so aus. Also sowas hat man dann auch in den Händen. Ja. Manchmal, wenn man Glück hat, kriegt man auch Akten so groß. Und da sind so Bindfäden drum, die so leicht brüchig sind und da ist Staub drauf. Das findet man schon auch noch. Aber es sieht nicht mehr so aus wie hier.
Was sind
das denn? Stahlregale, Neonlichter und die Pausenräume sind immer so Kaffeeautomaten.
Was sind das denn für Archive, wo Sie recherchieren?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben, als wir für den Film angefangen haben, haben wir ein großes Team gehabt, das recherchiert hat. Also das war in Washington, im National Archives.
Also auch in den USA international.
Ja, Imperial War Museum. Damals konnte man auch noch in Russland recherchieren. Wir haben in Frankreich recherchiert. Also wir haben alle vier Mächte, die sozusagen in Deutschland waren, überall da haben wir recherchiert und in deutschen Archiven. Und das haben wir dann verteilt auf mehrere Personen und ich war für die deutschen Archive zuständig. Und dann geht man eben in an solche Orte, die sehen wirklich anders aus als hier, nicht so kuschelig. Ja. Das ist so mehr meistens so ein komischer Teppichboden, Risopaltische abgestoßen. Also wir gehen auch nicht gut mit unserer Vergangenheit an der Stelle um. Ja, die Archive sind manchmal meistens unterbesetzt. Das führt auch dazu, dass wenn man anfängt zu suchen, kann man manchmal nur 5 Archivalien am Tag ordern. Das heißt, sie sitzen dann da und haben so ein Findbuch und da stehen so 5 Sachen und dann sagen sie, okay, die 5 will ich haben. Und mehr gehen dann an dem Tag nicht. Und dann können sie Glück haben und da ist was drin, können aber auch Pech haben, dann ist da nichts drin und dann gehen sie nach einer Stunde wieder nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder und bestellen wieder 5 Sachen.
So. Was bestellen Sie überhaupt? Also Sie suchen ja Zeitzeugen oder Zeugnisse, genau, die besonders gut dokumentieren, was damals nicht nur gemacht wurde, sondern auch gefühlt wurde, wie Leute gelebt haben. Wie finden Sie das?
Man sucht sozusagen Pfade durch ein Archiv. Sie müssen sich ein Archiv vorstellen wie so ein großer Dschungel.
Ja.
Und durch diesen großen Dschungel sind Straßen, also einfach gehauen. Ja? Und von diesen Straßen gehen wiederum kleinere ab und die verästeln sich und so weiter. Aber den ganzen Dschungel erfassen die nicht. Ja? Ja. So, und also sagt man, okay, mich interessiert, sagen wir mal, wie war eigentlich die medizinische Versorgung in Hamburg? Dann gehe ich ins Hamburgische Landesarchiv und sage mir, ich brauche jetzt Archivalien zu von den Amtsärzten in Hamburg. Und dann, da fängt man dann an und dann gräbt man sich so Stück für Stück für Stück vor und stößt dann irgendwann auf Dinge, die interessant sind oder nicht.
Also es reicht nicht zu sagen, Smartphone raus, also was war damals Wikipedia? Nee?
Nee, absolut.
So wie heute recherchiert wird in der Regel.
Nein, nein. Also zum Beispiel, wir hatten in Berlin, uns war klar, es gab sehr viele Vergewaltigungen 1945, April, Mai, auch noch drüber hinaus. Und zwar klar, das muss ja irgendwelche Folgen gehabt haben. Da muss die Gesellschaft ja mit umgegangen sein, irgendwie. Und dann haben wir lange geguckt, wo können wir denn darüber was erfahren. Und dann sind wir tatsächlich auf die Amtsärzte gestoßen. Und dann sind wir auf Akten der Amtsärzte gestoßen. Und dann stoßen sie wiederum auf einen Hinweis, da waren wöchentliche Treffen. Dann holt man sich die Akten. Und aus den Akten haben wir dann irgendwann ein riesiges Konvolut bekommen von Aussagen von Frauen über Vergewaltigungen. Weil nämlich, wenn sie abtreiben wollten, weil sie schwanger geworden sind nach der Vergewaltigung, dann mussten sie zu den Amtsärzten gehen und sich die Genehmigung holen. Also die deutsche Bürokratie schläft nie.
Ja. Also selbst auch in dieser Zeit,
auch nicht im Mai,
wo man mit anderen Dingen beschäftigt.
45. Wow. Ja, also das und das war natürlich, für mich war das so einer der ergreifendsten Dokumente. Ja, also diese wirklich Seite auf Seite auf Seite.
Sie haben ja auch interessanterweise im Buch, wo Sie ja viele noch mal unterbringen können, viele Zeitzeugen, die gar keinen Platz gefunden haben in der Dokumentation, in dem Film. Und ich glaube, das war auch die Motivation, warum Sie auch noch ein Buch geschrieben haben, oder?
Ja, na, das Buch ist so, dass Sie, wenn Sie für so einen Film recherchieren, da recherchiert man wahnsinnig viel. Ja. Also jedenfalls, ich mache das. Und dann hat man, ich sag mal, 100% Archiv, was man so recherchiert hat. Und dann geht man in den Schnitt damit. Aber Film besteht aus Bild und nicht aus Text. Mhm. Also das heißt, ich muss meinen Text dann reduzieren. Und dann gehe ich, ich sag mal, von 100 Seiten, die ich gesammelt habe, gehe ich mit 5 Seiten noch in den Schnitt. Und dann gebe ich das den Editoren und die sagen mir dann, du machst hier kein Hörspiel, Heise. Ja? Und dann werden aus den 5 Seiten werden dann 2. Mhm. Und am Ende bleibt eine halbe übrig.
Und dann blutet das Herz.
Das Herz blutet, ja. Mhm. Weil man hat so viel. Man hat so viel gesammelt, was keinen Eingang in den Film findet und nicht mit Bild dargestellt werden kann. Vor allen Dingen, was in den Menschen vorgeht. Ja? Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, okay, du musst diesen Schatz noch mal anders heben. Mhm. Noch mal irgendwie ein anderes Gespür dafür bekommen.
Und dadurch kriegen ja auch Menschen Raum und Platz, in die vielleicht sonst untergegangen wären im Film. Ja. Und Sie haben ja vorhin schon von der Stenopistin erzählt, die ein roter Faden ist. Es gibt aber noch 2 andere rote Faden. Und einer, weil Sie gerade die Vergewaltigung ansprechen, ist ja tatsächlich eine Frauenärztin.
Ja, Anne-Marie Durang-Wever. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall, da habe ich ein Buch gelesen und da war eine Fußnote und darin stand laut Tagebuch Anne-Marie Durang-Wever. Und dann habe ich mir gedacht, kenne ich nicht. Ja, woher kommt das? Und dann haben wir ihre Enkelin kontaktiert und haben dann das Tagebuch bekommen, das bisher unveröffentlicht war. Während das von Brigitte Eike zum Beispiel war veröffentlicht. Ja. Das hatte ich schon vorher als Buch gelesen. So kommt das dann eben so.
Zusammen, ne? Und es sind ja die unterschiedlichsten Charaktere auch. Mhm. Es gibt ja nicht nur Opfer in Ihrem Buch, denen Sie Raum geben und eine Stimme, sondern auch den Tätern, Goebbels, auch Kommandanten, Wehrmachtssoldaten. Ja. Entwickeln Sie da manchmal so Gefühle für oder gegen und werden auch manchmal richtig wütend auf die, deren Einträge Sie da lesen?
Ja, vor allem, wenn man es dann zum ersten Mal liest. Ja. Nicht? Also gerade die Berichte, ich sag mal von der Befreiung von Bergen-Belsen oder Buchenwald. Margaret Bourke White, eine Fotografin, amerikanische Fotografin, beschreibt das, wie sie dahin kommt 2 Tage nach der Befreiung. Und sie schreibt, sie hat ihre Kamera mit und hätte sie die Kamera nicht gehabt, dann hätte sie es nicht ertragen. Also die Kamera war für sie wie so ein Schutzschild. Mhm. Ja. Und sie hat erst begriffen, was sie gesehen hat, als sie die Abzüge gesehen hat. Und dann ist ihr schlecht geworden. Mhm. Und so ähnlich geht es einem auch ein bisschen, oder geht es mir manchmal mit den Dokumenten. Also erstmal liest man sie so ein bisschen professionell. Ja. Also ist das gut für den Film oder fürs Buch? Ist es nicht gut für den Film oder für das Buch? Aber dann irgendwann erreicht es ein. Mhm. Ja, und meistens mitten in der Nacht.
Ja, das glaube ich. Und dann nimmt man die Bilder und die Geschichten mit und denkt drüber nach. Und das ist ja auch nach wie vor so unfassbar, was Menschen in der Lage waren in der Zeit, dass man wahrscheinlich, selbst wenn man schon so viel darüber gelesen hat und gesehen hat, wie sie, immer noch fassungslos oft ist. Ja. Flucht, inwieweit ist es in Ihren Filmen, in Ihrem Buch, wenn Sie auf 45 gucken, auch Thema?
Ist Thema und ist ja auch ein großes Thema. Ist ja auch ein großes Thema in der deutschen Nachkriegszeit, was glaube ich, nie so richtig durchgebrochen ist. Ja? Also das ist so eins dieser geheimen Themen der Nachkriegszeit.
Genau. Inwieweit?
Ja, alle wussten, dass es diese Flucht gegeben hat und dass sie schmerzhaft war. Und dass es ja weite Teile Deutschlands eigentlich für die ehemaligen Bewohner nicht mehr erreichbar waren. Also wurde auf der einen Seite wurde drüber geredet und auf der anderen Seite nicht. Ja, das war einer dieser weißen Elefanten im Raum. Jedenfalls erinnere ich das in meiner Kindheit so. Da wurde nie so groß drüber geredet, aber war irgendwie immer Thema. Ja, genau wie der Krieg wurde nie groß drüber geredet, war aber irgendwie immer Thema. So, das ist so Wunden, die nicht so richtig verheilt sind.
Mochten Sie das als Kind, wenn das Thema wurde? Ich erinnere das, bei uns wurde da auch immer wieder drüber gesprochen. Mein Vater war auch geflüchtet aus Böhmen. Und immer wenn er anfing und wir damals als Kinder so total, heute schäme ich mich unfair, irgendwann, oh Papa, nicht schon wieder Krieg. Mhm. Aber richtig geredet haben wir eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht viel. Ja. Wie Sie sagen, es wurde Flucht erwähnt, Krieg erwähnt. Ja.
Oft, oft so anekdotisch ja. auch, nicht? Ja, 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 aber wirklich drüber geredet wurde nicht, nee.
Ihre Eltern oder Ihre Familie ist geflüchtet?
Nein,
oder?
Nein, nein, Niedersachsen.
Sie kommen gebürtig aus Niedersachsen. Ja. Sie widmen das Buch Ihren Eltern. Mhm. Warum?
Weil sie tolle Eltern waren. Mhm. Erstmal ganz einfach.
Also nicht unbedingt wegen der Kriegserfahrung?
Nein, oder? auch, weil die sind natürlich Kriegskinder gewesen. Nicht? Und das sind so vielleicht eine besondere Generation. Also eine Generation, die im Grunde genommen aufgewachsen ist im Nationalsozialismus und auch so erzogen worden ist. Also mein Vater Jahrgang 31, meine Mutter Jahrgang 36. Die hatten das ja tief in sich drinne stecken. Und wussten zugleich, wie falsch es war. Mhm. Jedenfalls die beiden. Ich weiß nicht, ob es allen so gegangen ist, aber die beiden wussten es. Und das ist so auch so eine Wunde, die immer da ist. Oder so ein Stich, der immer da ist. Nicht? Mhm. Und sie haben nicht viel drüber geredet. Ne? Also meine Mutter hat irgendwann kurz vor ihrem Tod, hat sie mal ihr Herz aufgemacht. Und mein Vater auch, aber sonst nicht.
Ich glaube,
das war sehr, sehr verbreitet.
Haben die denn noch mitgekriegt, ihre Eltern, dass sie sich mit dem Thema so beschäftigen in ihren Filmen und
meine Mutter ist
vielleicht hätte sich sonst natürlich ein Gespräch ergeben. Die Kriegsgeneration, haben wir schon gesagt, stirbt aus und damit auch die Zeitzeugen. Mhm. Was glauben Sie, wie wird denn die nächste Generation diese Zeit erinnern, die wir jetzt noch zum Teil zumindest von den Eltern auch kennen?
Also wahrscheinlich wird sie noch ein bisschen mehr in der Geschichte einfach versinken. Das ist ja auch ein natürlicher Prozess, den kann man auch so nicht aufhalten. Nicht? Und man kann ja auch nicht sagen, dass die Menschen, die heute in der Bundesrepublik leben, irgendwie noch Schuld haben. Ja, das ist ja Quatsch. Ne? Also hat keiner mehr Schuld. Wir sind alle Nachgeborene. Wir sind keine Täter. Nicht? Deshalb, auch wenn Leute sagen, das Volk der Täter, finde ich es immer ein bisschen Banane, weil wir sind alle Nachgeborene. Aber natürlich tragen wir eine Verantwortung aus der Geschichte heraus. Aber die Verantwortung ist eher nicht nochmal, dass man, das ist der Weg. Mhm.
Aber 45 heißt ja oft die Stunde Null, aber die Nazis, die Verbrecher, die blieben ja unter uns und haben sich doch recht schnell arrangiert. Wie erstaunt sind Sie auch, wenn Sie heute drauf gucken, wie schnell eigentlich sich die Gesellschaft wieder gemischt hat zwischen Tätern und Opfern und wie wenig vielleicht Schuldempfinden auch damals war.
Ja, ich glaube, das ist, was wir vorhin gesagt hatten, ist diese geheimen Themen, die da waren und nicht da waren. Mhm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich tatsächlich Täter und Opfer immer wieder gegenübergestanden haben. Wobei mehr Täter als Opfer da waren, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich so eine Übereinkunft, wir beschweigen das jetzt. Ja, wir reden da nicht drüber, damit wir überhaupt hier irgendwas zusammen hinkriegen. Das ist, glaube ich, so eins der großen Themen der Nachkriegszeit gewesen. Zumindest in der Bundesrepublik. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in der DDR war, aber in der Bundesrepublik, würde ich sagen, war es so.
Es gibt ja auch einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Alliierten, Besatzer oder Befreier. Wie hat man das damals gesehen?
Beides, ja, beides. Also da gibt es auch kein einheitliches Bild. Ja? Also für einige sind es ganz klar die Besatzer, für die anderen sind es die Befreier. Aber die meisten haben, glaube ich, so einen pragmatischen Weg gewählt. Nicht? Also Krieg ist vorbei, diese Geschichte ist vorbei und jetzt müssen wir irgendwie weiterleben. Das ist relativ pragmatisch und sich mit diesen Leuten arrangieren, die jetzt das Sagen haben. Mhm. Nicht? Also es gibt so jemanden, der beschreibt, wie Churchill durch Berlin fährt, während der Potsdamer Konferenz, von der die Berliner eigentlich nichts mitkriegen, weil das ist halt in Potsdam, Kommunikationswege sind unterbrochen. Also da soll irgendeine Konferenz sein, aber wir wissen nicht, worum es geht. Und plötzlich fährt da so ein Mann durch Berlin, der sieht aus wie Churchill. Und auf einmal fangen die Berliner an, ihn zu beklatschen. Und dann habe ich so eine Aussage von einem britischen Soldaten, der fragt sich, warum klatschen die denn? Ja, der hat den gerade noch Bomben auf den Kopf geworfen. Ja, aber es ist... Da sehen Sie so ein ambivalentes Verhältnis zu den neuen Machthabern. Wir müssen uns mit denen arrangieren. Es geht ja nicht anders. Wir sind diejenigen, die verloren haben und die sind diejenigen, die gewonnen haben. Ja? Mhm. Und dieses Verloren haben, also diese Niederlage, war ja eine Niederlage, die sehr groß war. Sie war eine moralische Niederlage, eine soziale Niederlage, eine militärische Niederlage, eine politische Niederlage. Also mehr Niederlage als 45 geht nicht. Mhm.
wenn man heute darauf schaut, versteht man auch nicht eigentlich, wie schnell sich Deutschland dann wieder auch in den 50 Jahren berappelt hat, ne? Wenn man weiß, wie groß die Niederlage war.
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn, von heute aus gesehen wahrscheinlich, da denkt man, oh, 10 Jahre später, nicht? Also geht es denn schon wieder gut, keiner redet mehr darüber. Aber ich glaube, in der Perspektive 45 wurde das schon als kompletter Zusammenbruch erlebt. Und man hat sich gefragt, wie geht es eigentlich weiter und wie werden sie uns behandeln, ja? Weil viele wussten, wie die Deutschen die Menschen behandelt haben, die sie unterworfen haben. Also hat man eigentlich auch erwartet, dass das mit ihnen auch passiert. Viele haben nicht geglaubt, dass sie das Jahr 45 überleben. Da war auch so eine große Angst, ja, vor allen Dingen im östlichen Bereich. Gab ja auch viele Selbstmorde aus Angst vor dem, was da kommt. Mhm. Und ich glaube, so in diesem Moment, ja, ist erstmal nur Zusammenbruch und Ungewissheit, ja, was kommt. Wir müssen uns arrangieren, wir müssen weiterleben, Alltag, also.
Und offensichtlich holen. Kann man sich, egal was war, irgendwie dann
das
arrangieren.
Das ist manchmal so, dass sowohl Schockierende als auch Bewundernswerte, sagen wir mal so, also so einfach weitermachen, ja, das hat mich manchmal wirklich schockiert.
Die Eigenschaft verdrängen, die uns geschenkt wurde, hilft da manchmal. Offensichtlich. Krieg bringt ja mit sich, dass auch Freunde zu Feinden werden können und aus dem einen ein Täter und aus dem anderen ein Opfer werden kann. Und so geschehen ist das bei zwei Mannschaftskameraden vom HSV, Marie-Therese Lerisier.
Fußball im Nationalsozialismus. Erstmals begeistert das Spiel mit dem Ball die Massen. Und das nutzen die Nazis für ihre Propaganda. 9 Jahre sind Otto, genannt Tulharder, und Asbjørn Halvorsen Mannschaftskameraden beim HSV. Der Verein zählt damals zu den erfolgreichsten im Land. 2-mal werden Halvorsen in den 1920er Jahren deutscher Meister.
In den 20er Jahren war der HSV eben eine große Nummer im deutschen Fußball. Die prägendsten Spieler dieser Mannschaft waren halt eben Asbjørn Halvorsen und Tulharder. Also man auch eben sagen kann, das waren tatsächlich die Stars der Mannschaft, die beiden.
Die beiden Idole verstehen sich nicht nur auf dem Platz gut, auch privat sind sie befreundet. Bis sie im Krieg zu Todfeinden werden und beide hierher kommen, ins ehemalige KZ Neuengamme. Der eine als SS-Aufseher, der andere als Häftling.
Aus verständlichen Gründen gab es keinen Massensport im Lager. Die wenigen Häftlinge, die physisch in der Lage waren, Fußball zu spielen, etwa 50 in 4 Mannschaften, konnten nur den betonierten Appellplatz vor den Baracken hierzu benutzen.
Mehr als 100.000 Menschen aus ganz Europa werden im KZ Neuengamme inhaftiert. Leben und arbeiten unter schwersten Bedingungen. Die Hälfte von ihnen kommt zu Tode. Da ihre Arbeit für die Waffenherstellung wichtig ist, versuchen die Nazis, die Arbeitsmoral der Häftlinge zu erhöhen. 1942 gibt SS-Reichsführer Himmler den Befehl. Einige ausgewählte Häftlinge sollen Fußball spielen. Einer der Aufseher im KZ ist der ehemalige HSV-Star Tulharder. Früh tritt er in die NSDAP ein, wird in die SS aufgenommen und arbeitet sich nach oben.
Tulharder ist dann aber auch zumindest so weit aufgestiegen, dass er zum Ende des Krieges ein Unterlager geleitet hat, das KZ Neuengamme in Hannover-Ahlem. Und hat sich halt eben als Kriegsverbrecher eben schuldig gemacht.
Kurz nachdem Harder Neuengamme verlässt, erreicht sein ehemaliger Mannschaftskollege, der Norweger Asbjørn Halvorsen, das Lager. Als Häftling. Er hatte sich in seiner Heimat den deutschen Besatzern widersetzt. Er überlebt das KZ, stirbt aber wenige Jahre später an den Folgen. Nach Kriegsende kommt Tulharder in Haft und wird nach 6 Jahren vorzeitig entlassen. Danach kehrt er zum HSV zurück und wird dort als der Fußballheld wieder aufgenommen, der er einmal war. Auch der junge Uwe Seeler begegnet ihm.
Dass er tatsächlich so heute nicht mehr als großer Spieler, sondern eben in erster Linie als eben Kriegsverbrecher erinnert wird. Das ist tatsächlich erst ein Ergebnis der Recherchen eben jetzt Anfang des jetzigen Jahrtausends, muss man leider wirklich sagen.
Heute ist dem HSV die Aufarbeitung seines dunkelsten Kapitels so wichtig, dass sogar seine Nachwuchsprofis das ehemalige KZ kennenlernen sollen. Es geht um Harder und Halvorsen, um verbannte jüdische Spieler und um die Fußballspiele hier auf dem Appellplatz.
Ich wusste es vorher jetzt nicht, dass hier auch Fußball mit den Häftlingen gespielt worden ist. Ist natürlich gerade, wenn man den Platz dann hier sieht, schwer vorstellbar. Das ist schon beeindruckend, wenn man das dann hier auch direkt vor Ort erfährt.
Der HSV will seine Talente nicht nur zu guten Sportlern ausbilden, sondern auch die Erinnerung aufrechterhalten an eine Zeit, die nicht vergessen werden darf, damit sie sich niemals wiederholt.
Ja, eine sehr besondere und beeindruckende Geschichte, ne, zwischen den beiden Spielern.
Ja. Aber glaube ich gar nicht so selten, dass sich Menschen, die vor 1933 Freunde waren und zusammen gehockt haben und zusammen gespielt haben, sich später auf verschiedenen Seiten der Front begegnet sind.
Ja, und da fand dann auf einmal so eine Entmenschlichung auch statt. Ja. Und danach funktionierte man dann wieder wie vorher, also als wäre nichts gewesen dazwischen. Was können wir aus dieser Zeit lernen und was müssen wir bewahren?
Okay. Das ist aber
wenig Zeit für eine große Frage.
Schwierige Frage. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob man aus der Geschichte lernen kann, also, weil sie sich eben anders darstellt. Ja. Aber ich glaube, wir sollten uns schon gewiss sein, dass wir in Zeiten leben, die ungewöhnlich sind, dass wir aus, ich sag mal, sehr stabilen Zeiten herkommen und jetzt ins Offene gehen. Und da muss man vorsichtig sein und wir müssen uns auf unsere Demokratie gut aufpassen. Und manchmal ist Demokratie wichtiger als der Geldbeutel.
Und Demokratie ist ja nur so gut und so stark wie die Menschen, die sich dafür engagieren. Also müssen wir einfach, so wie wir es heute in Hamburg gesehen haben, auch auf die Straße gehen. Danke Ihnen. Das war sehr, sehr besonders, die Sendung. Dankeschön. Und wir sehen uns gerne morgen wieder. Da kommt Ordnungscoach Gunda Borgeest. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss, schönen Sonnabend. Danke.
Danke.